Der Predigtext auf den heutigen ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist aus dem Johannesevangelium, Johannes 5, die Verse 39 bis 47. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Liebe Gemeinde, sorgfältig und liebevoll fährt der Lesegriffel des frommen Gläubigen des Alten Bundes an den Zeilen seiner hebräischen Bibel entlang. Sorgfältig und liebevoll. Rhythmisch bewegt er dabei seinen Körper, denn jedes einzelne Wort der Schrift ist wert, dass man sich vor ihm verneigt. Seine Buchrolle ist von Hand geschrieben, das ganze Alte Testament. Auch im Zeitalter einer wahren Inflation von gedruckten Sachen benutzen die Juden bis heute in ihren Synagogen nur handgeschriebene Ausgaben des Alten Testamentes. Die Worte sind so heilig, dass man nicht einmal das Papier mit der Hand berührt, sondern einen Lesegriffel benutzt. So groß ist die Liebe und die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Es macht uns betroffen, wenn wir sehen, in welchen Massen bei uns biblische Texte gedruckt und verbreitet werden und wie gering die Achtung davor geworden ist. Man hat fast das Gefühl, je mehr Bibeln gedruckt werden, desto geringer ist die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Das war freilich bei uns nicht immer so. Es gibt eine interessante Untersuchung über den Bücherbesitz auf den Dörfern unserer Alp. Darin wird aufgezählt, wie viele Bücher die einzelnen Haushalte in Bernloch besaßen. Ich habe das aus dem Buch von Eberhard Fritz, Lehrer und Archivar aus Neuhausen, das er vor etlichen Jahren herausgegeben hat, unter dem Titel »Dieweil sie so arme Leut«. Vielleicht oder sicher kennen Sie es. Eberhard Fritz untersucht darin die Kirchengeschichte der fünf Dörfer Hohensteins, Bernloch, Eglingen, Meidelstetten, Oberstetten und Oedenwaldstetten zwischen 1530 und 1750. Es ist interessant darin zu lesen, warum die beiden Dörfer Oberstetten und Eglingen katholisch geblieben sind, Bernloch und Meidelstetten gleich mit der Reformation in Württemberg 1534 evangelisch werden und wie es gekommen ist, dass Oedenwaldstetten erst 40 Jahre später den evangelischen Glauben angenommen hat. Jedenfalls schreibt Eberhard Fritz über den Bücherbesitz Folgendes. Dies waren im Jahr 1750 durchschnittlich 2 bis 3 Bücher pro Haus. 2 bis 3 Bücher, fast ausschließlich religiöse Literatur, ein Gesangbuch, ein Gebetbüchlein und ein Andachtsbuch. In manchen Häusern gab es gar kein Buch. Man kann davon ausgehen, dass diese Untersuchung von Eberhard Fritz die Verhältnisse unserer Dörfer widerspiegelt. 2 bis 3 Bücher pro Haus, dass unter solchen Umständen die Achtung vor einem Buch und seinem Inhalt sehr groß war, lässt sich unschwer erahnen. Auch später noch hatte die Hausbibel einen besonderen, vor den Kindern gesicherten Platz in einem kleinen Bücherregal über der Stubentür. In etlichen unserer älteren Häuser ist ein solches kleines, aber durchaus ausreichendes Regal bis heute noch erhalten. Auch heute, liebe Gemeinde, denke ich, wäre oft weniger mehr. Ehrfurcht ist angebracht vor dem Wort Gottes, so wie bei jenem frommen Juden, der nicht einmal das Papier berührt und sich vor jedem Wort der Schrift verneigt. Er liest die alten Worte, die er früh in der Synagoge gebetet hat und die er am Abend wieder beten wird. Schema Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. In diesen Worten spricht die ganze Heilige Schrift zu ihm. Darin ist alles in wenigen Worten enthalten, was Mose, Gottes Gesandter, vom Berg Sinai herabgebracht hatte. Gottes Gesetz als Weisung und Lebenshilfe. Es soll heilig genannt werden und geheiligt werden, weil es Gott gehört. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen, spricht der Herr. Darin zeigt Gott seine Liebe, dass er zuerst seinem auserwählten Volk und dann allen Menschen sein Wort schenkt. Denn Gott offenbart sich in seinem Wort. In dieser Tradition ist Jesus aufgewachsen. Er hat die Sorgfalt und Wertschätzung, die die Menschen seines Volkes der Bibel erwiesen, durchaus geteilt, wenn er sagt: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Ihm war bewusst, wie stark die religiöse Erziehung den jungen Menschen für sein Leben prägt, der unter dem Leitwort von Psalm 119 aufwächst. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? In Gottes Wort lässt sich Gewissheit gewinnen, dass das Leben gelingt, auch wenn es uns manchmal hart ergeht. Jesus teilt also ganz gewiss die Wertschätzung der Bibel bei seinen frommen Zeitgenossen, den Pharisäern und Schriftgelehrten. So ist es durchaus verwunderlich, mit welcher Härte er sie hier nach Johannes 5 angreift. Ihr wollt nicht zu mir kommen, ihr habt Gottes Liebe nicht in euch. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Was wirft Jesus seinen frommen Zeitgenossen eigentlich vor? Die Antwort ist in dem einleitenden Vers praktisch schon enthalten. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Ja, aber wo sonst kann denn das ewige Leben gefunden werden, als in der Schrift? Uns evangelischen Christen fällt es schwer, Jesu Kritik zu verstehen, uns, denen die Reformation in der Wiederentdeckung der Schrift Grund und Kraft zum Glauben, Leben und Sterben schenkt. Und haben wir nicht immer gehört und gelernt, allein die Schrift? Es fällt uns auch schwer zu denken, Jesus rede so aus Ärger darüber, dass die Angehörigen seines Volkes ihn nicht als Messias annehmen. Das liegt nicht in Jesu Art und seiner Einstellung zu den Menschen. Jesus hatte ja nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Bibel Gottes Selbstoffenbarung ist. Wie ist denn diese schroffe Ablehnung dieser Vers aus Johannes 5 gemeint? Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Ein jüdischer Weisheitslehrer hilft uns weiter. Wer sich Worte der Schrift erworben hat, hat sich das Leben der zukünftigen Welt erworben. Jesus greift also das Motiv an, unter dem seine Zeitgenossen ihr Bibelstudium betreiben. Es geht nicht um das Forschen in der Schrift als solches, sondern darum, warum man das tut und zu welchem Zweck. Jesus greift das Motiv an, Sicherung der Zukunft bei Gott, besser sein wollen als andere, vor Gott mehr gelten wollen als andere. Was man erwerben kann, damit lässt sich rechnen, darüber lässt sich verfügen. Es ist ein Guthaben, das Sicherheit bietet. Es ist wie mit den Ablässen, gegen die Luther so energisch vorging, eine falsche, menschlich rechenbare und verfügbare Sicherheit. Sicherheit, menschliche Sicherheit, aber ist das Ende jedes Glaubens. Denn Glauben heißt, von mir wegsehen, Gott vertrauen, offen sein. Offen dafür, dass Gott nicht nur Geborgenheit schenken und aus Ängsten herausreisen kann, sondern dass er auch neue Wege uns gehen heißt, weil er Neues für uns vorhat. Denn wird die Bibel gelesen als ein Zeugnis von Menschen, die mit Gott den Auszug aus Gefangenschaften verschiedenster Art gewagt haben, dann hält sie die Augen und Sinne offen für Gottes neue Wege in der Welt. Dass gerade Mose, den die Zeitgenossen Jesu als wiederkommenden Messias erwarteten, ihr Ankläger in dieser Sache sein soll, überrascht da nicht. Denn Mose hatte sich entschlossen, Gottes Auftrag zur Befreiung der Israeliten aus Ägypten anzunehmen, obwohl Gott sich ihm gegenüber bedeckt hielt. Der Gottesname, den Mose gerne wissen wollte, ich werde sein, der ich sein werde, ist weniger Offenbarung als Verhüllung Gottes. Mose freilich vertraute trotzdem darauf, dass Gott mitgeht und dass Gott in allen Lebenslagen gegenwärtig ist und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So wie die Zeit fortschreitet, so ist Gott immer neu gegenwärtig. So kann Gott nicht festgehalten werden. Er ist nicht im Sturm und nicht in der Wolke, nicht im Feuer und nicht im Blitz und Donner, nicht in Bäumen und nicht auf heiligen Bergen, nicht in der Wissenschaft und nicht in der Materie. Vielmehr, ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich lasse mich immer neu von dir finden, wenn du es mit mir wagst. Überraschungen sind dabei nicht ausgeschlossen, wo einem Gott nicht überall begegnen kann. Wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, liebe Gemeinde, dann soll sie uns aufmerksam machen, wo Gott uns heute begegnen will und was er heute von uns konkret erwartet. So verstanden wird Jesu kritisches Wort an seine Zeitgenossen zu einem Wort an uns. Suchen wir nur Vergewisserung dessen, was wir schon immer geglaubt oder gewusst haben, bleiben wir auf Dauer bei uns selber und versäumen, Gottes neuen Weg durch die Welt mitzugehen. Oder anders gesagt, wir machen uns selber einen Gott nach unserem Bilde. Doch Gott ist in Jesus Christus unterwegs, auf den Straßen der Welt, in den Dörfern, in den Städten, um denen nahe zu sein, die ihn jetzt brauchen, und um uns alle als seine Brüder und Schwestern in seine Dienstgemeinschaft zu stellen. Jesu Dienstgemeinschaft ist von der Art, dass wir da zuerst von uns wegsehen müssen. So sicher Menschen Anerkennung brauchen, Bestätigung, Ehre, sagt Jesus im Text, sonst verkümmern sie. Erhalten Menschen keine Anerkennung von anderen, suchen sie durch Leistung zu imponieren, suchen sich Anerkennung oder Beachtung auf irgendeine andere Weise zu verschaffen. Erhalten beispielsweise Kinder keine Anerkennung in der Schule, machen sie häufig durch Ungezogenheiten auf sich aufmerksam. Wir Menschen sind immer auf Ehre und Anerkennung aus. Wenn Jesus sagt, ich suche keine Ehre von Menschen, dann meint er nicht, dass er sie nicht braucht, sondern dass er von Gott bereits anerkannt ist. Gott erkennt jeden Menschen an, weil er jeden Menschen liebt. Und kein Mensch braucht sich diese Anerkennung Gottes zu verdienen. Sie soll uns von Gott geschenkt befähigen, frei aufeinander zuzugehen, einander gelten zu lassen und miteinander zu leben. Sie soll uns schließlich auch befähigen, Gott wiederzugeben, was wir von ihm haben, nämlich Liebe mit Dank. So schließt sich der Kreis. Hörten wir anfangs von dem Bekenntnis Israels zu dem einen Herrn und Gott und von der Verpflichtung, ihn zu lieben, so wird uns bewusst, dass nicht nur die Zeitgenossen Jesu damals, sondern auch wir Christen heute unter Jesu Urteil gestellt sind. Die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Auch wir sind in uns verschlossen, rühmen uns unserer Werke und vergessen, dass alles, was wir sind und haben, ausschließlich und allein Geschenk Gottes ist. Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab, mein Leib und Seele und was ich habe in diesem armen Leben. Darum ist die ganze Bibel offen auf Jesus Christus hin. Sie ist, die von mir zeuget, der als einziger unter uns Menschen vollkommen und bis in den Tod hinein lebte, was Gott von uns allen erwartet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Amen.